Herzlich willkommen bei Hoch, Höher, Hochbegabt, dem Podcast rund um Hochbegabung in der Familie. Mein Name ist Stefanie Gut und ich spreche mit Menschen, die auf unterschiedliche Weise mit Hochbegabung in Berührung sind. Viel Freude beim Lauschen Ihrer Geschichten und Erfahrungen. Authentisch und zum Anfassen nah. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute im Therapeutentalk. Ich habe Dr. Annette Koller eingeladen. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie. Ja, ich freue mich sehr, Frau Koller, dass wir uns heute treffen. Wir haben ja ein sehr spannendes, aber auch, ja, doch ein großes Thema vor uns. Ich freue mich sehr. Ich bin gespannt. Ich verrate jetzt noch nicht allzu viel. Erzählen Sie doch gerne ein bisschen mehr über sich und dann gucken wir mal, wie wir zu unserem Thema finden. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Erstmal von meiner Seite auch nochmal hallo und vielen Dank, dass Sie zuhören. Ich freue mich sehr, dass ich hier an diesem Podcast teilnehmen darf und ja, bin ganz erfreut, davon berichten zu können, was ich so mache. Genau, Sie haben mich ja schon vorgestellt. Ich bin Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, habe eine Ausbildung in Verhaltenstherapie und arbeite eigentlich hauptberuflich in einer psychiatrischen Tagesklinik. Ich habe aber im Sommer diesen Jahres oder im Frühling ja angefangen, mich auch ambulant zu betätigen in Form von Psychotherapie oder auch Coaching, Beratung und spezialisiere mich da ausschließlich auf hochbegabte erwachsene Menschen, weil ich glaube, dass da noch viel Bedarf besteht.
Mhm. Wie haben Sie das denn herausgefunden, dass da so viel Bedarf besteht?
Naja, zunächst mal ist es so, dass ich ja selber auch eine Hochbegabung habe, die auch erst relativ spät, zumindest für mich, erkannt wurde. Und ich kenne quasi beide Seiten. Also ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man eine Hochbegabung hat, von der man nichts weiß und sich fragt, woher kommen die Schwierigkeiten, die ich habe und was sich dann ändert, wenn die Hochbegabung entdeckt wird. Und ich habe während meiner Arbeit in der Klinik auch einige Menschen getroffen oder also ja, einschneidend war eigentlich eine junge Patientin im Jahr 2020, die ich in der Klinik gesehen habe, wo unklar war, was sie eigentlich hat, kam mit einer Reihe von Diagnosen in verschiedensten Richtungen und ich habe mich mit ihr unterhalten, weil sie meine Patientin war und nach dem zweiten Gespräch dachte ich, Mensch, die hat eine Hochbegabung. Und dann habe ich sie auch getestet und es war dann auch so und wir haben dann miteinander gesprochen. Ich habe sie noch eine ganze Weile begleitet und das war schon auch für sie sehr einschneidend. Sie hat dann relativ bald die Klinikaufenthalte auch nicht mehr benötigt und ich glaube, inzwischen geht es ihr ganz gut.
Also natürlich unter Wahrung der Anonymität der Patientin, aber was waren das denn für Vordiagnosen? Können Sie da ein bisschen genauer was zu sagen?
Ja, also sie hatte natürlich den Klassiker Depression. Es waren alles Verdachtsdiagnosen, Verdacht auf Borderline-Persönlichkeitsstörung, Verdacht auf Zwangsstörung, Verdacht auf Autismus-Spektrum-Störung. Sie hatte schon einige Vorbehandlungen und war auch in meiner Klinik schon vorher da gewesen und alle waren so ein bisschen unschlüssig, was hat sie eigentlich? Also es war nicht so richtig klar.
Und worin bestand der Leidensdruck? Können Sie dazu noch was sagen?
Ja, sie hatte eigentlich vordergründig sehr viele soziale Ängste, wusste gar nicht so, wo sie hin sollte. Sie wusste nur, es geht ihr nicht gut und suchte nach Hilfe und fand aber irgendwie keiner. Also sie wusste auch nicht so richtig, wo sie hin sollte. Sie war noch ganz jung. Hatte auch keine Ideen, was sie beruflich machen sollte. Die steckte komplett fest, ja.
Also schon so irgendwie existenziell, ne? Nicht so richtig wissen, wohin, was bringt die Zukunft, nicht so wissen, wer bin ich. Das ist ja schon bedrohlich auch, ne? Gerade für so einen jungen, heranwachsenden Menschen, der ins Erwachsenenalter sozusagen, also habe ich Sie jetzt verstanden, ich weiß nicht, können Sie das Alter sagen?
Anfang 20.
Anfang 20, ja. Und da bricht ja vieles über junge Menschen ein, ne? Also man ist vielleicht mit der Schule fertig, man geht in Beruf, Studium, Ausbildung, ne? Und dann löst man sich von dem Elternhaus und so. Das ist ja eh eine ganz verunsichernde Zeit.
Genau.
Und wenn man dann noch mit solchen Themen und Diagnosen, Verdachtsdiagnosen zu tun hat, ja, das stelle ich mir schon sehr belastend vor. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie haben eine Testung gemacht, es hat sich bestätigt und die war dann auch gar nicht mehr so lange in Behandlung. Was haben Sie denn mit der gemacht, dass sie sich in ihrem Leidensdruck sozusagen reduzieren konnte?
Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt war, dass ich bei vielen, jetzt Anführungszeichen, Symptomen, die sie hatte, gesagt habe, das ist normal.
Oh ja.
Mhm. Es waren ganz viele Auffälligkeiten, die sie hatte, die halt auch immer wieder unterstrichen worden waren, sage ich mal, in den Vorbehandlungen. Und ich habe gesagt, also vor dem Hintergrund der Hochbegabung ist das normal. Sie sind so.
Ach ja.
Und das hat schon mal ganz viel Druck weggenommen, nicht? Also dadurch hatte die Patientin nicht mehr so diesen Fokus aufs Negative im Kopf, ne? Das kann ich nicht und hier bin ich falsch und da bin ich nicht richtig und hier muss ich was lernen und das muss ich besser können und ich schaff's aber nicht. Na, das ist ja dann so der Kreislauf, in dem man schnell reinkommt. Ich würde sagen, das hat ihr am meisten geholfen. Mhm.
Also da sind wir jetzt bei des Pudels Kern. Ne? Wir haben ja gesagt, wir sprechen heute über Entpathologisierung und das ist genau das, was da dann stattgefunden hat. Ne? Sie haben mit der Patientin gemeinsam geguckt, also mit der Brille Hochbegabung, wo sind denn diese Symptome tatsächlich pathologisch oder eben ja erklärbar durch ein besonderes Persönlichkeitsmerkmal, nämlich die Hochbegabung.
Genau.
Sehr, sehr spannend. Mhm. Wie kam das denn in der Klinik an? Das würde mich sehr interessieren, weil das ist ja wahrscheinlich auch nicht so einfach, wenn man dann als psychiatrische, psychotherapeutische Kollegin, das Team oder andere Ärzte, Psychologen damit konfrontiert, ja, übrigens ist euch das durchgerutscht. Wie war das?
Also ich bin da eigentlich auf offene Ohren gestoßen. Ich habe halt dann irgendwann den Verdacht geäußert und das wurde dort in der Klinik eigentlich gut aufgenommen. Also es wurde gesagt, aha, okay, na gut, dann mach doch mal einen Test. Und ich bin bei der Mehrzahl der Kollegen eigentlich auch auf Interesse gestoßen.
Toll.
Ja. Und sie war dann meine Patientin und es zeigte sich dann auch, dass es ihr besser ging. Und wer heilt, hat recht.
Ja, so ist es.
Ja. Da habe ich keine negativen Erfahrungen gemacht, nein.
Ja, toll. Naja, weil es ist ja nicht Bestandteil der Psychotherapieausbildung und auch nicht des Psychologiestudiums. Also wenn man Interesse hat oder sich damit vielleicht auch aus persönlichen Gründen beschäftigen möchte, kann man das tun, aber es steht nicht auf der Agenda und es ist ja auch nicht differenzialdiagnostisch abzuklären. Ne? Also es steht nicht in den Diagnosekriterien. Ich sage jetzt mal zum Beispiel bei... Ja, ja, nur ich sag mal, man könnte ja auch sagen, also bei ADHS zum Beispiel wäre es gut, verbindlich zu überprüfen, ob eine Hochbegabung auszuschließen ist, ne? Oder wie auch immer, ne? Also die amerikanische, wie heißt die nochmal, AAC, glaube ich, ne? American Psychiatric Association, also irgendwie die Abkürzung, weiß ich nicht. Die haben irgendwie eine Empfehlung ausgesprochen oder tatsächlich auch nochmal wirklich darauf hingewiesen, die häufigste Fehldiagnose bei Hochbegabung ist ADHS. Also nicht, dass man nicht auch beides haben kann, keine Frage.
Ja.
Aber dass es eben auch schwierig ist, das abzugrenzen. Sie hatten ja auch vorhin Autismus angesprochen. Mhm. Ne? Auch Autismus, es gibt Parallelen, es gibt Überschneidungen. Haben Sie das in Ihrer Arbeit auch schon erlebt, dass dann Patientinnen oder Patienten kamen und solche Doppeldiagnosen hatten und gar nicht klar war, ist eine Hochbegabung? Mhm.
Ja, ja. Also das ging dann eigentlich so weiter. Ich habe während meines klinischen Aufenthalts und auch jetzt aktuell noch, treffe ich immer wieder Menschen, wo dann die Kollegen solche Verdachtsdiagnosen in den Raum werfen oder vielleicht auch schon Vorbehandler das getan haben, die wir jetzt eben schon genannt haben. Und bisher habe ich immer nur dann Hochbegabte gefunden, wo man dann auch nach genauem Hinsehen eigentlich keine eindeutigen Hinweise mehr für die anderen Diagnosen findet. Wo dann ein ganz wichtiges Element, was eigentlich der Kern dieser anderen Diagnose ist, wenn man das nicht findet. Und das ist, finde ich, halt unheimlich wichtig, dass man genau guckt. Es dürfen halt nicht einfach nur die Neben Kriterien erfüllt sein, sondern das Hauptkriterium einer Diagnose muss erfüllt sein. Und wenn das nicht erfüllt ist, dann liegt die Diagnose nicht vor.
Ich frage mich jetzt, woran liegt das denn, dass eben bei Hochbegabten so vielfältige Kriterien, Diagnosekriterien irgendwie zutreffen, aber nicht so richtig? Also könnte man denn daraus schließen, dass hochbegabte Persönlichkeiten einfach vielfältiger und vielschichtiger sind? Oder wie würden Sie das erklären?
Tja, ich finde es schwer zu erklären. Ich glaube, ein wichtiger Grund, warum sich diese Frage stellt, ist, weil wir immer noch nicht verstanden haben, wie die Psyche eigentlich funktioniert. Also ich glaube, da gibt es noch ganz viel Forschungsbedarf. Wir sind da wirklich noch am Anfang. Und ich glaube, in, 100 oder 200 Jahren lachen wahrscheinlich die Leute über unsere Theorien, die wir haben über die Psyche des Menschen. Also ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel unklar. Und dann, glaube ich, liegt es auch daran, dass es wirklich in der Psychiatrie sehr schwer ist, eine Diagnose zu stellen, weil wir nicht wirklich einen messbaren Parameter haben. das einfachste Beispiel, andere Sache nicht, jemand hat sich ein Bein gebrochen, dann mache ich ein Röntgenbild, dann sehe ich, okay, ja, der Knochen ist da auseinander und dann ist die Sache klar. Aber in der Psychiatrie habe ich das nicht. Ich habe nur den Menschen vor mir und ich muss ihn fragen und er muss mir Antworten geben und da muss ich das irgendwie einsortieren. Und wenn man in der Psychiatrie eine Diagnose stellt, dann klopft man mehrere Aspekte ab, mehrere Symptome werden abgeklopft und dann gucke ich in der Liste nach, okay, wie viel davon treffen zu? Und wenn das Minimum erreicht ist, dann vergebe ich diese Diagnose. Und das ist natürlich schon sehr ungenau und auch subjektiv und abhängig davon, wie ich frage und auch abhängig davon, wie der Patient antwortet und wie das bei mir ankommt. Und es hat auch was damit zu tun, ob ich vielleicht vorher schon eine Schublade aufgemacht habe und dann tue ich die Antworten des Patienten halt da noch mit rein. Ich glaube, das passiert relativ leicht, obwohl es keiner möchte, passiert es, glaube ich, trotzdem. Und das sind auch sicherlich so Gründe, warum schnell solche Fehldiagnosen gestellt werden. Und ich glaube, bei manchen Diagnosen ist auch noch gar nicht so, also oder sagen wir mal so, ich habe mir ganz viele Gedanken darüber gemacht, was sind eigentlich die Kernmerkmale bestimmter Erkrankungen. Und das war wirklich schwierig. Es gibt jetzt gar nicht so, das ist dann nicht so klar definiert in der Literatur, finde ich.
Hm.
Insbesondere bei ADHS und Autismus, was ist eigentlich der Kern der Störung? Und bei einer Borderline-Störung finde ich es ganz besonders schwierig.
Mhm. Aber es ist aus Ihrer Sicht trotzdem sinnvoll, ja, dass wir mit Diagnosen arbeiten.
Ja, ich glaube, wir brauchen das, weil wir Kategorien brauchen. Und ein wichtiger Punkt ist auch, wenn ich eine Diagnose stelle, dann kann ich eine bestimmte Therapie initiieren dadurch. Und wir haben durchaus auch Therapien, die diagnosespezifisch sind. Oder ich kann sagen, ich habe gute Therapien für bestimmte Diagnosen. Und wenn ich möchte, dass mein Patient diese Therapie bekommt, dann muss ich ihm auch diese Diagnose geben.
Was sind denn so besonders häufige, ich sag jetzt mal Merkmale, Diagnosekriterien, die dann auch in Bezug auf Hochbegabung irgendwie verwechselt werden? Können Sie dazu noch was sagen?
Also viele Hochbegabte sind einfach sehr emotional, sehr impulsiv. Und das wird häufig dann gleich schon als emotional instabil gesehen, habe ich festgestellt. Dann dieser ADHS wird häufig vermutet, weil Hochbegabte sehr schnell sind, sehr viel Energie haben, sich auch schnell langweilen und dann unruhig und zappelig werden, auch Konzentrationsprobleme haben. Also ich glaube, dass viele Hochbegabte Konzentrationsschwierigkeiten haben, aber das ist halt eben einfach mit einem Merkmal und man kann lernen, damit umzugehen. Das heißt aber nicht gleich, dass ich krank bin. Dann, was häufig, glaube ich, gesehen wird, ist, durch das schnelle Denken, schnelle Reden wirkt das für andere oft dann sprunghaft. Viele haben sehr viel Fantasie, dann kann das auch in die Richtung gehen, dass der Behandler vielleicht denkt, oh Mann, der hat Wahnvorstellungen oder übersteigerte Ideen. Das habe ich auch schon gesehen, ja.
Ja, das ist spannend. Also ich erlebe das ja auch oft so, gerade bei weiblichen Hochbegabten, da gibt es ja auch oft die Tendenz so zur Überanpassung, ja, und sich so zweifelnd auch durchs Leben zu bewegen, also auch selbst zweifelnd. Wie haben Sie das erlebt? Also ist das auch was durchaus vorkommt, dass Sie dann denken, ah ja, das geht jetzt nicht in Richtung irgendwie Depression, sondern das ist irgendwie Teil eines tiefen Hinterfragens oder auch eines Begreifens, sage ich mal, wie groß und komplex auch so die Welt ist, dass das auch vielleicht mit so depressiven Symptomen einhergehen kann?
Ja, da sprechen so ein bisschen diese existenziellen Ängste an, ne? Genau. Also die habe ich, ja, das ist richtig, die habe ich auch oft erlebt, gerade so im Alter zwischen 20 und 30, ne? Dass dann so existenzielle Gedanken kommen. Also es wird halt drüber nachgedacht, über den Sinn des Lebens, warum bin ich auf der Welt, wo führt das alles hin? Da entstehen dann durch dieses hohe Assoziationsvermögen bei hochbegabten Menschen, entstehen dann solche richtigen Katastrophenketten bis hin zu, ich muss die Welt retten und wenn mir das nicht gelingt, dann weiß ich auch nicht, was dann passieren soll. Ne? Das kann bis hin zu existenziellen Depressionen führen, das ist richtig, ja.
Also es ist ja eh so, dass so bei Diagnosen, wenn ich einen Klienten vor mir habe, der eine bestimmte Symptomatik berichtet zum Beispiel oder ich erfrage auch bestimmte Symptome oder Diagnosekriterien, dann ist ja der Grad, wann es sozusagen pathologisch wird, der ist ja schmal irgendwie. Also wo hört das normale existenzielle Nachdenken auf und wo fängt dann so eine existenzielle Krise mit depressiver Symptomatik oder vielleicht auch Angstsymptomatik an. Ne? Das ist ja so ein bisschen schwierig und Sie haben das ja auch gerade schon so schön beschrieben. Naja, wir wissen letztlich so wenig über die Psyche, über die menschliche Psyche. Ne? Wir beginnen jetzt gerade so, sage ich mal, vielleicht neurologische Dinge zu verstehen, ne? Dass jedes Gehirn anders funktioniert und da sich vielleicht auch dann andere Persönlichkeitsmerkmale, Verhaltensweisen, Denkweisen und sowas daraus ergeben, ne? Weil jedes Gehirn eben anders aufgebaut ist. Ich finde, das ist so schwierig, ne? Weil was ist dann letzten Endes das, was es ausmacht? Ist es jetzt noch normal gesund, sage ich mal, oder pathologisch?
Das Entscheidende ist ja, ob er darunter leidet oder nicht. Also die Definition von Gesundheit und Krankheit ist ja auch schwierig. Die WHO hat sich da jetzt auch nochmal viele Gedanken zugemacht. Und ich muss bei jeder Sache, die ich bei meinem Patienten sehe als Therapeut jetzt, muss ich immer fragen, okay, ist es für meinen Patienten überhaupt ein Problem? Also leidet er überhaupt darunter? Und das ist letztendlich das Entscheidende. Ich muss immer fragen, okay, was ist das? Weswegen kommen Sie zu mir? Was ist Ihr Problem? Womit haben Sie Schwierigkeiten? Und darum geht's dann. Und es geht nicht um das, was ich sehe. Wenn ich sehe, okay, der ist ja aber ja total zappelig oder der hat ja total starke emotionale Schwankungen. Aber wenn das für den Patienten überhaupt kein Problem ist, dann brauche ich nicht daran arbeiten.
Mhm. Genau, also dann nochmal das Thema Leidensdruck, ne? Das ist ja auch sozusagen ein Kriterium für die Beantragung zum Beispiel einer Psychotherapie, ne? Also unter anderem ist das ja ein ganz wichtiger Aspekt. Das finde ich auch nochmal gut, dass Sie darauf hinweisen. Und trotzdem kann das ja so sein, dass jemand das gar nicht so genau formulieren kann. Also unter was er oder sie leidet, ja? Also das kann ja sein. Also weil das, was ich oft erlebe, also gerade bei Jugendlichen, Heranwachsenden, das ist so diffus. Also die kennen sich selber noch nicht gut genug, ne? Und das kann ja, ich sag mal, im Alter zwischen 20 und 30 ja auch noch so sein. Das ist ja auch immer noch Teil der Persönlichkeitsentwicklung in dieser Phase. Mhm. Und dann ist das so diffus und man kann das gar nicht so richtig benennen und ist vielleicht auch selber verunsichert, dass dann jemand gegenüber so komische Fragen stellt oder ich weiß nicht, ne? Und dann kommt man in so eine Situation, wo man dann eben auch wieder so sehr auf sich zurückgeworfen ist. Also das erlebe ich oft, ja, dass die dann sich damit eben auch unverstanden oder alleingelassen fühlen. Haben Sie da auch schon Menschen gehabt, wo Sie das Gefühl hatten, dass die das gar nicht so richtig benennen können, aber trotzdem irgendwie unter etwas leiden?
Ja, naja, also die wenigsten kommen ja zu mir mit einer Diagnose, sondern die kommen, weil irgendwas nicht richtig funktioniert. Und dann frage ich sie und dann erzählen sie mir das und natürlich verwenden sie jetzt nicht die typischen Begriffe. Also ich frage halt so lange, bis ich verstanden habe, wo sein Problem ist. Und meistens habe ich dann eigentlich auch schon eine Idee, woran es liegt. Also da muss ich sagen, das fällt mir leicht. Ich frage halt immer, ich frage, was denken Sie dann, wie fühlt sich das an und so weiter und was würden Sie gerne ändern und dann wird es eigentlich relativ schnell klar.
Mhm.
Und Sie hatten, eingangs war ja die Frage gewesen, wo ist die Grenze zwischen ja krankhaft oder nicht, die ist natürlich, kann man nicht scharf ziehen, die ist fließend und letztendlich, wenn ich dann den Patienten in der Behandlung habe, ist es mir eigentlich auch wurscht. Also die Diagnose ist quasi nur der Eingang und dann machen wir in der Therapie sowieso das, was gerade ansteht oder was kommt oder was das Relevante ist, was die Probleme sind. Das ist für mich dann gar nicht mehr so relevant eigentlich.
Mhm. Ja, das finde ich auch nochmal schön, dass Sie das sagen. Weil es geht ja dann darum, den Menschen als Ganzes auch zu sehen, ne? Und ihm dann in diesem Leidensdruck sozusagen ihn zu begleiten und ihm daraus zu helfen, ne, aus dieser Situation.
Genau.
Ja.
Und um nochmal zurückzukommen, also bei den Hochbegabten, wie gesagt, da ist es wirklich ganz, ganz oft, dass wir in der Therapie einen Punkt haben, wo ich dann sage, ja, okay, verstehe ich, dass das so ist und dass Ihnen das nicht gefällt und dass Sie darunter leiden oder dass Sie da Probleme sehen, aber wissen Sie, das ist einfach so. Sie sind so, das ist typisch Hochbegabung. Mhm. Das ist ein Satz, den ich ganz oft sage. Manchmal komme ich mir wirklich ein bisschen blöd dabei vor. Aber das ist so. Und dann sind die Menschen erstmal, stutzen sie erstmal, ja, und sagen so, okay, also das ist einfach so, ja gut, okay. Und denken sie kurz drüber nach. Und dann sind wir aber ganz schnell dann auch bei dem Punkt, okay, was mache ich denn jetzt damit? Also wenn das jetzt so ist und ich mich da halt einfach unterscheide von den anderen Menschen und weil ich mich unterscheide, gibt's Schwierigkeiten, weil halt nun mal die Welt um uns herum an der Durchschnittsbevölkerung ausgerichtet ist und ich dann halt, wenn ich da ein bisschen anders ticke, halt immer wieder anecke oder es Probleme gibt, Missverständnisse oder unpassende Situationen oder so etwas. Was mache ich denn dann jetzt damit? Und dann sind wir halt schnell in einer Richtung, die ich unheimlich wichtig finde für Menschen mit Hochbegabung, dass ich halt eben lerne zu verstehen, okay, ich bin da einfach ein bisschen anders und ich muss das so hinnehmen und ich muss gucken, wie gehe ich am besten damit um? Mhm. Wo finde ich meine Nischen? Wie kann ich trotzdem mich wohlfühlen, ohne dass ich dauernd versuche, anders zu sein, als ich bin? Und das bringt dann nach meiner Erfahrung relativ schnell in der Therapie auch dann so die Wendung. Ja, also sie denken dann irgendwie so 1-2 Stunden drüber nach oder dazwischen halt nicht und sind dann aber ja auch sehr bereit, da in die Richtung weiterzuarbeiten. Also ich habe das bisher noch nicht erlebt, dass ein Hochbegabter dann zu mir gekommen ist und gesagt hat, so nee, ich will das aber nicht akzeptieren und es gefällt mir nicht. Das habe ich noch nicht erlebt, sondern eher das Gegenteil. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Ja gut, und was mache ich jetzt? Und dann finden wir gemeinsam raus, wie ich damit umgehen kann. Und dann probieren sie das auch und kommen dann eine Woche später oder so zu mir und sagen so, ach, also ein Patient hat letzte Woche zu mir gesagt, ach, ich habe jetzt endlich verstanden, wofür Smalltalk ist und ich kann das auch jetzt schon richtig gut, hat er zu mir gesagt.
Ja, hat er geübt.
Und er war ganz glücklich damit, wird's einfach ausprobiert und war ganz glücklich damit und sagte so, ach Mensch, und jetzt habe ich es auch verstanden und jetzt ich kann das ja jetzt richtig gut nutzen, Smalltalk sozusagen, ja.
Ja, das finde ich spannend. Also das heißt, ne, in der Begleitung, in dem therapeutischen Prozess geht es eben auch viel darum, sich mit der eigenen Hochbegabung auseinanderzusetzen. Was macht mich in meiner Hochbegabung aus? Das auch anzunehmen, zu akzeptieren, dass es eine Besonderheit ist, die eben nicht durchschnittlich ist, genau. Ne, dass ich mich von anderen unterscheide. Ja. Und da kann aber ja auch sozusagen ein Leidensdruck durch entstehen, ne? Dass ich mich vielleicht nicht zugehörig fühle. Ne?
Aha. Ja, absolut.
Ja, mhm. Ja.
Deswegen kommen sie ja eigentlich auch meistens dann zu mir jedenfalls. Also entweder treffe ich hochbegabte Menschen, weil sie alle möglichen Diagnosen bekommen haben, vielleicht auch schon Therapien hatten, die aber alle nicht geholfen haben. Und immer wieder beim Therapeuten sitzen und denken so, boah, ich weiß nicht, also das passt irgendwie nicht. Oder ich hatte auch schon Patienten, die dann zu mir kamen und dann gesagt haben, ja nee, also ich habe eigentlich auch nie wirklich an die Diagnose geglaubt. Oder sie kommen zu mir, weil sie halt Schwierigkeiten haben mit der Anpassungsleistung. Ja. Mhm.
Aber es ist ja auch nun mal schwierig, ne, in einer Gesellschaft zu leben, in der man irgendwie eine Minderheit bildet, ne? Also das ist natürlich schon auch eine,
ja, absolut,
eine Herausforderung. Ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg, ne? Es gibt ja Bestrebungen, also inklusive Gesellschaft oder auch Neurodiversität ist ja ein ganz wichtiges Thema, ne? Und viele Hochbegabte sehen sich da auch oder profitieren dann auch davon, ne, dass man eben doch auch davon ausgeht, eben hier das Hirn ist irgendwie ein bisschen anders und das ist auch okay und da stecken auch ganz viele Qualitäten drin. Also dass es eher so ein positiv konnotiertes Bild auch ist, weil ich weiß nicht, vielleicht können Sie da nochmal was zu sagen, weil ich glaube schon, dass es auch hochbegabte Menschen gibt, die das tatsächlich nicht so gerne auch mit anderen teilen, weil es viel Scham gibt oder weil es noch so tabuisiert ist, dass man über sich selber vielleicht sagt, ich bin überdurchschnittlich intelligent oder sowas. Ist das auch ein Thema in den Therapien?
Ja, und zwar ist es insofern ein Thema, dass selbst in der Therapie, was ja eigentlich ein geschützter Rahmen ist, ich feststelle, dass die Patienten Schwierigkeiten haben, ihr eigenes Können so zu formulieren. Ja, fühlen sich unwohl dabei, wenn sie sagen, wie erfolgreich sie sind in dem, was sie tun. Mhm. Und das spiegelt es ja wieder, nicht? Also wenn ich sehr, sehr gut bin, insbesondere im intellektuellen Bereich, dann ernte ich doch häufig eher negative Rückmeldungen darauf, was unheimlich schade ist. Angeblich soll das ja in Amerika besser sein, ich weiß es nicht, kann da nichts zu sagen. Aber hier in Deutschland jedenfalls erntet man leider da immer eher Neid oder Abneigung oder auch Missgunst. Wo das herkommt, weiß ich nicht. In anderen Bereichen sind exzellente Leistungen durchaus anerkannt, zum Beispiel im Sport. Ja? Wenn jemand im Sport sehr erfolgreich ist, dann finden das alle toll. Ja, das
stimmt.
Mhm. Aber wenn der Schüler in Mathe in 5 Minuten alle Aufgaben gelöst hat, dann ist er der Streber. Also weiß nicht, woher das kommt.
Das hat so eine negative Konnotation, ne?
Genau.
Ja, ich erlebe das auch, wenn ich dann mit Eltern spreche oder auch mit, ich bin manchmal in so Frauenkreisen, späterkannte Frauen, und da höre ich auch immer wieder so Sachen, ne, dass man dann, wenn man das selber halt eben nicht weiß, dass man dann aber immer wieder auf ähnliche Mechanismen stößt, ne, dass dann der Chef oder die Chefin einen dann nicht mit einbezieht, aus Sorge vielleicht, dass man zu schnell ist oder dass da eine Konkurrenz irgendwie gefürchtet wird oder sowas. Und dann werden Menschen ausgeschlossen, ne, die vielleicht durch ihre hohe intellektuelle Begabung auch was beitragen könnten. Und da ergeben sich immer wieder so gleiche Muster. Und natürlich kann, also so stelle ich mir das jetzt vor, und es würde mich auch noch interessieren, was die darüber denken, aus solchen Missverständnissen im zwischenmenschlichen Miteinander, also sowohl jetzt im schulischen, aber auch im beruflichen Ausbildungskontext, Studium, es kann ja auch sekundär sich dadurch eine psychische Erkrankung entwickeln, ne? Also absolut. Wie erleben Sie das?
Ja, also da habe ich tatsächlich mehrere Beispiele. Und das sind überwiegend Frauen, die dann zu mir kommen, die dann auch spät erkannt sind, tatsächlich das auch während dieser beruflichen Ereignisse gar nicht wussten, dass sie eine Hochbegabung haben, die aber eben durch vorgesetzte männliche Kollegen klein gehalten wurden, gemobbt wurden, ignoriert worden sind, ja, gebremst worden sind und das überhaupt nicht verstanden haben, weil sie halt zu dem Zeitpunkt über ihre eigene Hochbegabung gar nicht wussten und auch nicht wussten, damit umzugehen. Und überhaupt nicht verstanden haben, warum der Vorgesetzte sie so bremst. Teilweise ist das höchst eskaliert, mit allen möglichen arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Und die Frauen kommen dann zu mir und wissen gar nicht, was eigentlich los ist, was da eigentlich passiert ist. Und dann sprechen wir über die Hochbegabung, dann sprechen wir über die Wirkung, über so Sachen wie, was macht das mit dem Selbstwert des Vorgesetzten? Wenn dir Mitarbeiter und dann auch noch eine Frau die Dinge schneller hinkriegt und oder besser durchschaut oder den Finger in die Wunde legt und die Fehler aufzeigt, was macht das mit dem männlichen Vorgesetzten und seinem Selbstwert? Und wenn wir darüber sprechen, dann wird den Frauen oft klar, was sie da ausgelöst haben in dem Kollegen, und dann wird zumindest verständlich, warum er so reagiert hat. Mhm. Aber das Thema hochintelligente Frauen, das ist ist immer schwierig. Also kenne das auch aus eigener Erfahrung.
Mhm. Naja, das hat natürlich auch viel mit unseren gesellschaftlichen Strukturen zu tun. Ich erlebe das auch so, dass Männer, also hochbegabte Männer, gar nicht die Themen haben. Mhm. Deswegen tauchen die auch in den Therapien nicht auf. Deswegen tauchen die auch bei meinem Podcast nicht auf. Also das ist tatsächlich so, ich versuche immer wieder Männer zu finden, die auch bereit sind, Interviews zu geben, aber die haben gar kein Bewusstsein dafür, sondern in so einem männlichen Kontext oder eher männlich konnotierten Kontext ist es halt total okay, auch mal nerdig zu sein und sich so auf sein Fachgebiet zu fokussieren und zu spezialisieren. Und ich glaube, dass männliche Hochbegabung sich auch von weiblicher Hochbegabung unterscheidet. Mein Eindruck ist, dass weibliche Hochbegabung breiter ist oft. Also ich will das jetzt nicht sagen, dass es nicht auch Männer gibt, die sehr generalistisch aufgestellt sind, aber Männer oft sich so fachlich in eine Richtung entwickeln und dass unser Gesellschaftssystem das sehr bedient. Und Frauen, wenn die so breit aufgestellt sind und dann wechseln die vielleicht öfter mal die Jobs oder machen noch dieses und jenes nebenbei und so weiter, dass man da eher so als vielleicht unstet oder so wahrgenommen wird. Und dabei ist das ja eine ganz kreative Kompetenz, also sich sozusagen in verschiedenen Bereichen analytisch denkend und divergent denkend aufzuhalten. Das ist ja was ganz, ganz Tolles, ja, und es ist auch ein Kennzeichen von Hochbegabung. Und trotzdem glaube ich, dass da die Bewertung von außen oder das, wie man das interpretiert, bei Männern und Frauen einfach sehr unterschiedlich ist.
Ja, also ich denke auch, dass Männer mit Hochbegabung und Frauen mit Hochbegabung ganz auf ganz unterschiedliche Probleme stoßen. Das ist mir auch aufgefallen, wenn ich da so über meine Patienten nachdenke. Die Männer, die zu mir kommen, haben andere Probleme als die Frauen, die zu mir kommen. Bei den Männern ist es eher das Problem, die haben eher so ein Problem mit ihrer Leistungsfähigkeit oder die wollen ganz, ganz viel leisten und können sich das ganz, ganz schlecht verzeihen, wenn sie was nicht so richtig super hinkriegen. Also da geht's dann mehr so in die Richtung. Das heißt, so Unsicherheiten im Selbstwert, habe ich bei meinen männlichen Patienten festgestellt.
Also, dass sie so hohe Anforderungen an sich stellen und dann oft Sorge haben zu scheitern oder auch dem Anspruch nicht gerecht werden zu können, sowas?
Ja, genau. Und dann natürlich auch Scheitern erleben. Ja, aber das gehört zum Leben dazu, dass man scheitert und dann in ein furchtbar tiefes Loch fallen, weil sie das von sich überhaupt nicht kennen, dass sie irgendwas nicht hinkriegen.
Mhm. Also was mich gerade noch beschäftigt hat, als Sie das erzählt haben über die Frau da, wo es arbeitsrechtlich oder wo es eben Probleme im Beruf gab mit dem vorgesetzten Chef. Also was ich oft erlebe, ist, dass von Hochbegabten mehr Verständnis gefordert wird als von anderen Menschen. Ja, also dass Hochbegabte dann sich doch in den anderen, in die Situation des anderen hineinversetzen sollen und sozusagen ja mehr oder weniger implizit, aber vielleicht auch explizit dazu aufgefordert werden, für den anderen Verständnis zu haben, weil sie sind ja klüger oder reflektierter oder gewandter oder was auch immer. Und dadurch kann ja auch ein Leidensdruck entstehen.
Auf jeden
Ist das
Fall, ja.
Thema schon mal gewesen in Ihren Begleitungen, Therapien?
Kann mich jetzt nicht erinnern. Also die Frauen, die ich da hatte, die waren halt eben zu dem Zeitpunkt noch nicht erkannt. Also sie wussten nicht, dass sie eine Hochbegabung haben und der Gegenüber wusste es auch nicht.
Aber das heißt, es kann sein, dass es so eine implizite Erwartung gibt, ne?
Von dem Gegenüber. Naja, wenn der das denn dann weiß, ne?
Ja, weiß ich gar nicht, ob das notwendig ist. Also ich stelle mir das eben so vor, also weil Sie das ja auch ansprachen, dass Sie dann mit der Frau daran gearbeitet haben, dass sie versteht, was die Kränkung ihres Chefs sozusagen ausgelöst hat. Ja. Ne? Und dann auch die entsprechend heftige Reaktion womöglich da folgen ließ.
Genau.
Und das ist ja wieder so ein Ansatz von, also sie sind ja intelligent und klug und ne, was auch immer alles, ja. Sie müssen jetzt ja verstehen, was in ihrem Chef passiert
ist.
Aber
nie.
Oft ist es ja so, dass dann das Gegenüber sich ja nicht entsprechend in einen hochbegabten Menschen einfühlt oder eindenkt oder auch denken kann.
Richtig.
Und dadurch entsteht ja schon auch oft, finde ich, so ein sehr starkes Ungleichgewicht. Ja.
Okay, ja, vielleicht habe ich das nicht genug zu Ende geführt. Also wir haben das besprochen, um letztendlich, sie hat sich halt selbst die Schuld gegeben. Sie hat die Schuld bei sich gesehen oder ich habe versagt, ich habe es nicht hingekriegt oder ich habe was falsch gemacht. Und ich habe mit ihr zusammen nur versucht, mal diese beiden Perspektiven aufzuzeigen, damit sie versteht, dass es jetzt kein Defizit bei ihr war, weswegen der Chef so reagiert hat. Das war so der Hintergrund des Ganzen gewesen. Heißt nicht, dass Hochbegabte sich immer anpassen müssen. Das müssen sie nicht. Ne? Ich sage meinen Patienten auch immer, sie können sich entscheiden. Sie können überlegen, will ich mich jetzt anpassen? Stecke ich jetzt zurück? Versuche ich jetzt mein Gegenüber zu verstehen und verhalte ich mich anders, als ich es eigentlich intuitiv tun würde? Oder entscheide ich mich halt dafür, so zu sein, wie es mir entspricht und riskiere dann aber eben auch eine bestimmte Reaktion bei meinem Gegenüber.
Ja, da sind wir bei diesem schönen Begriff des Ambivalenzdilemmas.
Ja,
ne? Das hat ja Frau Kenius,
richtig,
glaube ich, in die Welt gebracht. Und das finde ich auch so spannend, weil das ist ja eigentlich was ich glaube, fast alle Hochbegabten täglich beschäftigt.
Ja.
Also eigentlich immer wieder zu entscheiden, gehöre ich jetzt dazu, dann habe ich vielleicht einen Teil von mir selbst zurückgestellt oder sogar verraten. Oder nehme ich in Kauf, nicht dazu zu gehören und bleib mir selber treu. Und ich finde aber auch, das ist ja eine wahnsinnige Anstrengung. Ja, also da geht ja auch unglaublich viel Energie rein, dass man ja immer wieder solche Prozesse in sich, also das ist ja wie so ein dauerhaft innerer Konflikt, ne? Ich sage jetzt mal so tiefenpsychologisch, ne? Innerer Konflikt, den ich immer wieder regulieren muss. Also wo ich immer wieder gucken muss, wie entscheide ich mich da? Also was ist mir jetzt vielleicht gerade wichtiger, was ist mein Bedürfnis? Also ich bin ständig damit beschäftigt. Ist denn sowas auch ein Thema? Also dass Menschen sich dadurch auch angestrengter oder erschöpfter fühlen?
Ja, ich glaube aber, es ist am anstrengendsten, wenn man die Prozesse nicht versteht. Also das war zumindest meine eigene Erfahrung. Ich habe ja diese unterschiedlichen Reaktionen oder die für mich nicht verständlichen Reaktionen auch erlebt, bevor ich selber wusste, was die Ursache ist, nämlich diese Unterschiede einfach zwischen mir und vielen anderen Menschen. Und das hat mich unheimlich gestresst. Und als ich dann aber verstanden habe, was hier passiert, was da gerade los ist, und ich dann mich auch ganz bewusst entscheiden kann, okay, ich nehme mich jetzt hier zurück, ich beende das Ganze hier oder ich begebe mich auf eine andere Ebene in der Diskussion. In dem Moment, wo ich mich bewusst dafür entscheiden konnte, ging es mir eigentlich besser damit.
Also klar, ne, die Erkenntnis, ne, dass ich das zuordnen kann, das gibt sicher eine Entlastung, aber möglicherweise ist es ja trotzdem, also mir begegnet das ja trotzdem, also ich muss mich dem ja trotzdem immer wieder stellen,
richtig.
Ich muss mich mit dem auseinandersetzen und das ist ja schon was andere Menschen vielleicht nicht in dieser Form erleben.
Wahrscheinlich nicht,
wo ich mir schon vorstellen. Ja, genau, wir wissen es jetzt nicht, wir können nur mutmaßen, ne?
Genau.
Aber mich würde das halt interessieren, ob das das auch Klienten beschäftigt, die zu ihm kommen, dass die so das Gefühl haben, oh Mann, ich habe da aber schon jetzt irgendwie auch ein Päckchen mehr irgendwie.
Absolut.
Und, ja, und ich fühle mich dadurch auch echt manchmal ganz schön angestrengt und erschöpft. Das ist schon Thema.
Absolut. Mhm. Ja, natürlich. Ich erinnere mich an mehrere, die genau mit dieser Frage gekommen sind. Und warum muss ich mich immer anpassen und ich will das nicht und es ist anstrengend und es nervt und was mache ich jetzt damit? Und muss dabei auch dazu sagen, ich habe jetzt auch aus meiner Perspektive, weiß ich keine andere Lösung, weil wir können ja die Welt nicht ändern. Also ich muss dann immer an Sheldon Cooper denken aus der amerikanischen Sitcom Big Bang Theory, der ja eigentlich sein ganzes Leben lang darauf gewartet hat, dass der Sheldon aus der Zukunft ihn mit einem Raumschiff abholt und ihn in eine Welt bringt, in der alle so sind wie er. Aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu gucken, okay, wie ist die Welt, in der wir leben und was mache ich damit? Wie füge ich mich da ein und wo füge ich mich ein und wo füge ich mich aber auch ganz bewusst nicht ein? Ich weiß nicht, ob jemand eine andere Lösung hat. Ich sehe keine andere Lösung.
Klar, es geht darum, so einen inneren Kompromiss irgendwie zu schließen, auch für sich selber und natürlich dann auch im Außen entsprechend zu handeln. Und trotzdem tut es natürlich auch gut, wenn man vielleicht von der Mehrheit mal hört, Mensch, du darfst so sein, wie du bist, ne? Also so, das trifft ja nicht nur auf hochbegabte Menschen zu, sondern auch auf, ich sag mal, jedwede Andersartigkeit. Mhm. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass das schön wäre, ne? Wenn das sozusagen von einer größeren Gruppe Menschen noch mehr mitgetragen würde, dass Andersartigkeit, Individualität und Heterogenität einfach auch Diversität, ne, Werte sind, hinter denen eben viele Menschen stehen, weil das würde es Andersartigen insgesamt einfach leichter machen und Hochbegabte würden davon natürlich auch profitieren, klar.
Auf jeden Fall. Das wäre natürlich schön und ich glaube, dass da auch noch Verbesserungen erreichbar sind, aber ich glaube, da steht uns auch so ein bisschen unsere Biologie im Weg, ne, weil wir sind nun mal auch darauf biologisch programmiert, wie man es nennen möchte, dass wir in Gruppen denken. Es ist für den Menschen ja überlebensnotwendig, in einer Gruppe zu sein, zu der man sich zugehörig fühlt und in dieser Gruppe, diese Gruppe auch zu verteidigen. Das ist etwas, glaube ich, biologisch angelegtes, weil wir es auch für unser Überleben brauchen. Das heißt, wir gucken immer nach Menschen, die so sind wie wir und mit denen tun wir uns zusammen. Und die Menschen, die irgendwie anders sind, da sind wir eher skeptisch. Ich glaube, das ist ganz, ganz tief verankert. Und deswegen werden wir das nie ganz eliminieren können. Aber wir kommen dann noch zu einem anderen Punkt, den ich auch unheimlich wichtig finde für Menschen mit Hochbegabung, nämlich sich vernetzen mit anderen Hochbegabten. Also
genau, das hätte ich jetzt auch angesprochen. Ja, super, dass Sie sagen. Ja, gerne.
Also das ist so der zweite Punkt, wo ich gesehen habe, das ist unheimlich wichtig. Also der erste Punkt, was ich wichtig sehe in meinen Therapien, ist, dass ich meinen Patienten sage, okay, pass auf, das ist was, das ist typisch für hochbegabte Menschen, das ist so, das kriegen wir nicht weg. Wir können nur gucken, wie gehen wir damit um. Und der zweite Punkt ist, dass ich ihnen immer sage, connecte dich mit anderen Hochbegabten, geh zum Mensa-Stammtisch, guck, mit wem kommst du besonders gut klar, welche Freunde, mit denen kann man sich unheimlich gut unterhalten, weil meistens haben hochbegabte Menschen doch auch irgendwo ein oder zwei Leute, die ihrem IQ wahrscheinlich sehr, sehr nahe kommen und mit denen sie sich dann auch sehr gut verstehen.
Die finden sich.
Die finden sich automatisch, genau. Und das ist ganz, ganz wichtig einfach. Und da geht es auch gar nicht darum, ganz viele Leute zu haben, sondern einige wenige, aber gute Kontakte reichen da aus. Und da ist man dann mal in einem Kontext, wo man halt eben sich gespiegelt fühlt, ne? Das ist.
Oh ja, ganz wichtig.
Das ist, glaube ich, auch so, das ist ja auch so ein bisschen so ein Fachbegriff. Aber sich gespiegelt fühlen heißt, dass ich das Gefühl habe, mein Gegenüber versteht mich im wesentlichen Kern meines Selbst. Und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Wirkfaktor in der Therapie, den ich halt hochbegabten Menschen bieten kann, weil ich selber die Hochbegabung habe. Die Therapien mit meinen hochbegabten Patienten sind auch für mich ganz anders als die Therapien mit normal intelligenten Menschen.
Ja.
Es fühlt sich für mich anders an. Und ich glaube auch, dass die Patienten davon auch sehr profitieren. Und wenn ich halt Kontakt habe mit anderen Hochbegabten, dann merke ich, ah, okay, also der versteht, wovon ich rede. Da gibt's nicht so viel Missverständnisse. Der kann mich sehen, einfach weil er selber mir so ähnlich ist. Das ist für alle Menschen wichtig, nicht nur für Hochbegabte, sondern für alle Menschen ist es wichtig. Aber wenn ich mich natürlich in meinem Denken und Fühlen und Erleben in der breiten Masse der Bevölkerung befinde, dann treffe ich dauernd Leute, die mich spiegeln. Aber wenn ich im Randbereich bin, dann treffe ich nur sehr wenige, die mich spiegeln.
Ja.
Und das macht dann Probleme.
Ja. Ich finde das auch nochmal gut, dass Sie darauf hinweisen, weil ich glaube, das ist auch Teil dieses Selbstwertproblems, was viele hochbegabte Menschen haben. Ja. Ne? Also wenn ich mich über viele Jahre auch, weil ich es einfach ja auch nicht weiß, ne, weil das nicht erkannt, nicht entdeckt wurde mit meiner Hochbegabung, dann fühle ich mich ja praktisch nicht adäquat gespiegelt, sondern ich habe immer wieder so ein Störempfinden, so ein Störgefühl, ne, dass ich mich da nicht gesehen und wahrgenommen fühle, so wie ich bin. Und dann fange ich an mir selbst zu zweifeln oder mein Selbstwert kann sich ja gar nicht entsprechend entwickeln und ausbilden. Das fängt ja oft ganz früh an. Ne? Und das sind natürlich auch, und das würde mich tatsächlich auch noch interessieren, wie gehen Sie damit um? Weil das sind ja so ganz, wie soll ich sagen, so basale Themen, ne? So was ganz Fundamentales, ne? Mit meinem Selbstwert irgendwie klar zu kommen oder den auch vielleicht zu stärken und aufzubauen. Wie lösen Sie das in der Therapie? Das sind ja wahrscheinlich schon auch längere Prozesse, ne?
Ja, Arbeit am Selbstwert ist natürlich was sehr Fundamentales, was eigentlich auch eine ganze Weile braucht. Aber ich habe festgestellt, bei meinen hochbegabten Patienten ist das eher dann wie so ein Dammbruch und die entwickeln sich dann rasend schnell weiter.
Oh ja.
Also da bin ich auch immer sehr beeindruckt, dass die kommen dann eine Woche später und sagen, oh, Mensch, ich habe da jetzt noch drüber nachgedacht und ja, das ist ja so und so und so. Also ich habe eher den Eindruck, das ist so, wir graben da was aus, was die ganze Zeit schon da war und was sie die ganze Zeit auch schon wussten. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das so ewig lange braucht.
Ja.
Also im Gegenteil, ich stelle eher fest, dass die dann eine Erleichterung verspüren, wenn ich ihnen sage, das ist einfach so, sie sind so und so und so ein Mensch, sind sie einfach. Und dann sagen die, ja klar, wusste ich eigentlich schon immer. Und das finde ich eigentlich immer sehr, sehr beeindruckend. Und dann geht es oft auch sehr schnell weiter, ja, dass sie dann halt viel selbstbewusster auftreten und sagen, okay, also meine Eigenschaften sind die und die und die. Und ich mir wurde immer gesagt, das ist nicht okay oder das muss anders sein, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Jetzt sagt mir mal jemand, okay, ich darf so sein. Und dann werden da Kräfte frei. Und da staunt man manchmal. Also die machen dann oft ganz große Weiterentwicklung. Es hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie mutig ist der Mensch, ne? Wie viel wurde da verschüttet oder was hat er auch noch sonst für Persönlichkeitseigenschaften? Aber also, wenn ich so drüber nachdenke, die meisten Patienten, die ich hatte, die waren dann doch sehr motiviert und sehr mutig und haben dann sehr schnell von sich aus viel verändert.
Ja, das finde ich schön, dass Sie das nochmal sagen, weil daran wird so schön deutlich, dass also manchmal ist man ja vielleicht schon auch verzweifelt, vielleicht der ein oder andere, der zuhört, ne, dass man da noch irgendwie so mittendrin steckt. Aber wenn Menschen ihre Hochbegabung für sich dann auch als Ressource selber nutzen, also sie nicht nur anderen zur Verfügung stellen, ne, sondern sie für sich nutzen und da dann eben auch für diese innere Entwicklung und für diese inneren Prozesse ihre Hochbegabung ja für sich erkennen, ne, dass sie sie dafür auch gut brauchen können, dann erlebe das auch so, ja. Das ist voll schön, dass Sie das auch so bestätigen, dass es wie so ein Dammbruch ist, also wie so ein Schalter, der umgelegt wird und dann passiert da so viel in kurzer Zeit. Also, dass man eben nicht zwangsläufig, also natürlich, wenn man noch andere Themen vielleicht hat, aber nicht zwangsläufig damit so lange rumlaufen muss oder sich da so lange in therapeutische Prozesse begeben muss. Und das finde ich ganz, ganz wertvoll, auch so als ermutigende Botschaft, das nochmal so mitzugeben.
Ja, also das habe ich überhaupt nicht so erlebt, nicht? Also wenn der Patient einmal gesagt hat, okay, wenn er das anfängt, das anzunehmen, er sagt, okay, gut, dann ist es halt so, ich bin so und dann plötzlich entwickelt sich das so rasend schnell und ich mache eigentlich nichts mehr. Also die kommen jede Woche zu mir und erzählen mir, was sie wieder gemacht haben und ich bestätige eigentlich nur noch und sage, ja, mach mal weiter so und lehne mich zurück und ich tue eigentlich nichts mehr. Also der Patient macht eigentlich alles alleine und ich begleite ihn nur noch. Und das sind dann unheimlich schöne Therapien. Also alle Therapeuten, die jetzt vielleicht zuhören, die kennen ja auch den Spruch, der Patient muss mehr arbeiten als der Therapeut. Oder wenn es umgekehrt ist, wenn der Therapeut mehr arbeitet als der Patient, dann ist die Therapie nicht gut.
Ja.
Wenn man einmal diesen Dammbruch hinter sich hat sozusagen, dann läuft das von alleine. Und das ist unheimlich schön zu sehen, wie der Patient sich dann entwickelt. Das geht dann in sehr hohem Tempo.
Ja, das ist sehr schön, dass Sie das mitteilen. Also, wenn sich jetzt Zuhörerinnen oder Zuhörer angesprochen fühlen und mit Ihnen gemeinsam diesen Dammbruch erleben wollen würden, wo können Sie sie erreichen? Also Sie haben ja zwei ganz tolle Websites, vielleicht mögen Sie noch ein bisschen näher was dazu sagen, also zu Ihrem Angebot, auch wo man Sie erreichen kann, wo sich Menschen an Sie wenden können.
Genau, also ich habe einmal eine Webseite für meine ambulante therapeutische Arbeit, die ist da. Das finden Sie unter meinem Namen annettekoller.de, Annette mit einem N und beides zusammengeschrieben. Ich habe nicht sehr viele Therapieplätze, aber ich freue mich über jede Anfrage, die kommt. Und was auf jeden Fall immer möglich ist, sind 2-3 Coaching-Gespräche. Dafür ist auf jeden Fall immer Zeit. Ich habe auch im Mai, mache ich einen eintägigen Workshop. Da geht es eigentlich genau um dieses Thema. Wie kann ich meine Eigenheiten, meine Hochbegabung, wie kann ich das für mich akzeptieren und sinnvoll einsetzen, nutzen? Das ist ein Workshop, der findet im Mai statt, eigentlich explizit für oder besonders geeignet für Erwachsene mit späterkannter Hochbegabung, weil man da ja doch nochmal ganz schnell so an den Punkt kommt, oh Mann, was habe ich alles verpasst? Mein Leben wäre ganz anders verlaufen, wenn das schon früher festgestellt worden wäre. Und dann kommt man leicht in so einen Negativstrudel. Und ich glaube, dass da das ganz hilfreich ist, wenn man es schafft, irgendwie mehr in Richtung Akzeptanz des eigenen So-Seins zu kommen. Diesen Workshop, da lade ich gerne alle zu ein. Das kann man auch auf meiner Webseite buchen. Mhm. Und die andere Seite, die Sie erwähnt haben, die heißt hochbegabteerwachsene.de, beides zusammengeschrieben. Da habe ich mal versucht zu beschreiben, was bedeutet Hochbegabung und zwar jetzt explizit bei Erwachsenen. Es gibt im Internet unheimlich viel Angebote für Kinder oder auch für Eltern von hochbegabten Kindern und ich finde immer, die Erwachsenen sind da so ein bisschen unterrepräsentiert. Mhm. Und das war für mich der Initiator, weswegen ich diese Seite mal erstellt habe. Da habe ich typische Eigenschaften aufgelistet, aber auch Schwierigkeiten, die Hochbegabung machen kann. Und es gibt auch nochmal so einen extra Abschnitt über Hochbegabung und diese Diagnosen, die wir schon genannt haben. Da habe ich versucht, das so ein bisschen abzugrenzen voneinander. Was ist jetzt das wirklich das Kernmerkmal dieser Diagnose? Und wo kann Hochbegabung so ähnlich aussehen? Aber an welchen Stellen unterscheidet sie sich auch?
Ja, das finde ich ganz, ganz wertvoll, weil das eben ja auch für therapeutisch arbeitende Kollegen ganz, ganz wichtig ist, ne? Dass jeder da vielleicht nochmal einen Blick drauf werfen kann, der sich interessiert für das Thema oder der vielleicht auch schon Klienten und Patienten hatte, der sich da einfach nochmal weiter mit beschäftigen möchte, weil das ist immer noch sehr unbekannt, ne? Also ich höre das immer wieder, dass es einfach wenige Psychotherapeuten gibt in allen Fachkunden, die sich damit gut auskennen und natürlich dann das Gegenüber, also der Patient, der kommt, sich nicht verstanden und gesehen fühlen kann, richtig, ne? Weil eben dieser Aspekt einfach gar keine Rolle spielt, weil das gar nicht auf dem Radar erscheint. Mhm. Genau, umso wichtiger und wertvoller, genau, dass wir darüber informieren und wir verlinken Ihre Webseiten und Menschen, die dann Interesse haben, auch an diesem Workshop teilzunehmen im Mai in Berlin. Ne? Das ist vielleicht noch richtig. Wichtig. Sie haben Ihre Praxis in Berlin.
Ja.
Genau. Und der Workshop findet auch vor Ort statt. Ja. Machen Sie dann auch Online-Beratung?
Genau. Also ich mache keine Psychotherapie online, weil da fehlt mir zu sehr die Verbindung zum Patienten. Aber ein Beratungsgespräch per online ist überhaupt kein Problem oder auch per Telefon.
Okay.
Ich hatte auch schon einen, der wollte nur telefonieren. Da kann man sich dann auch manchmal besser konzentrieren, wenn man nicht noch das Bild dabei hat.
Ja, absolut. Genau, das kenne ich auch. Aha. Ja, wunderbar. Dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Zeit, für Ihre Expertise.
Sehr gerne.
Danke für Ihre Arbeit.
Sehr gerne. Ich danke für die Einladung und das tolle Gespräch.
Ja, sehr, sehr gerne. Es war mir eine Freude. Alles Gute für Sie, Frau Koller, und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr gerne. Dankeschön.
Danke auch. Tschüss.
Tschüss.
Das war Hoch, Höher, Hochbegabt. Dein Podcast rund um Hochbegabung in der Familie. Teile gerne diese Podcast-Folge und trage dazu bei, dass die Vielfalt von Hochbegabung in der Öffentlichkeit sichtbarer wird. Und wenn auch du Interesse hast, deine Geschichte zu erzählen, dann melde dich gerne über die Website zum Podcast. hochbegabt-podcast.de